Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen in unserer Credo-Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, heute Abend wieder bei uns mit dabei sind. Wenn mir das damals einer gesagt hätte, ich hätte es nicht geglaubt. Das hört man viel und gern, und wenn sowas gesagt wird nach dem Motto, also damit konnte nun wirklich keiner rechnen, da ist ja auch immer was dran. Und mal ehrlich, wir sind hier in einer Sendung, die heißt Credo, der Glaube der Kirche. Wer hätte nach gut einem halben Jahrtausend als Christen, nämlich Katholiken und Protestanten, noch die größte Mühe hatten, halbwegs miteinander zurechtzukommen, sich nun im 21. Jahrhundert in einer Welt wiederfinden, die selbst im hintersten Winkel globalisiert ist und wo Menschen verschiedenster Religionen Tür an Tür miteinander leben. Stehen wir da, wie man so oft hören kann, vor einer Herausforderung, auf die wir nicht vorbereitet sind? Naja, nicht ganz. Der Katholik etwa, der kann in seine Tradition schauen und, sieh an, die Kirche hat sich schon ziemlich ausführlich damit beschäftigt. Und das auch noch an einer außerordentlich kompetenten Stelle, nämlich beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Dort bereits in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich also die Kirche mit diesem Thema befasst, Kirche und nicht christliche Religionen. Sie hat es also damals schon gesagt. Und da wollen wir uns heute mal genauer ansehen, was da genau gesagt, formuliert wurde. Was sagt das Zweite Vatikanum zum Thema Kirche und nichtchristliche Religionen? Und Auskunft darüber wird uns heute Abend geben Prälat Professor Dr. Dr. Anton Ziegenhaus. Grüß Gott und guten Abend.
Grüß Gott, Herr Dorn.
Professor Ziegenhaus, Sie sind emeritierter Professor für Dogmatik an der Universität Augsburg. Sie haben unzählige Bücher geschrieben und sich in einem langen Forscherleben natürlich auch mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil intensiv befasst, selbstverständlich. Und da gleich mal zum Eingang die Frage an Sie. Wenn man jetzt so normalerweise an Konzilien denkt, dann denkt man ja immer so, naja, das ist jetzt doch eher theologische Nabelschau, da schaut man jetzt eigentlich nicht groß nach außen. Und das Zweite Vatikanum hat das aber gemacht. Wie kam es dazu eigentlich?
Ja, das Zweite Vatikanum war an sich aufgeschlossen, die Kirche in ein Gespräch mit der Welt zu bringen. Und zur Welt gehört natürlich auch die religiöse Frage, das heißt, was ist eigentlich mit den anderen Religionen los? Und so ist ganz verständlich, dass man hier diese Frage dann auch zum Gegenstand einer eigenen Erklärung macht.
Professor Ziegenhaus, wir freuen uns nun, Ihnen zuhören zu dürfen und von Ihnen die Frage beantwortet zu bekommen, Kirche und nichtchristliche Religionen. Was sagt das Zweite Vatikanum dazu?
Schönen Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie kennen die Geschichte von dem alttestamentlichen Propheten Jona. Er bekam von Gott den Auftrag, der Stadt Ninive den Untergang anzukündigen. Da er aber wusste, dass Gott barmherzig ist und er aber den Untergang Ninives wünschte, wollte er den Auftrag nicht ausführen und floh nach Spanien. Gott zwingt ihn, nach Ninive zu gehen. Die Stadt ließ tatsächlich von ihrem schlechten Treiben ab und bekehrte sich. Jona war darüber zornig. Nun aber musste er noch eine Belehrung erhalten. Ein Rizinusstrauch, der ihm Schatten spendete, verdorrte überraschend, was wiederum den Missmut des Propheten erregte. Da macht ihm Gott klar: Du ärgerst dich über den Verlust des Strauches, für den du nichts getan hast. Wörtlich: Mir aber sollte es nicht leid sein um Ninive, die große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen und viel Vieh. Wenn Gott sich schon um die Niniviten und ihr Vieh kümmert, kann ihm doch das ewige Heil vielen nicht gleichgültig sein. Gottes Sohn kam, zu suchen, was verloren war. Er verlangte jedoch Umkehr, Glaube, Taufe. Wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes kommen. Die Frage lautet nun: Wenn demnach die Taufe zum Heil notwendig ist, wenn Jesus die Jünger anweist, alle Völker zu Jüngern zu machen und zu taufen und aller Kreatur das Evangelium zu verkünden, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Was geschieht dann mit den Ungetauften? Die Frage betrifft nicht jene, die sich bewusst dem Glauben und der Kirche verweigern, sondern jene, die nie davon gehört haben. Gilt auch für sie die Heilsnotwendigkeit der Taufe oder die von Cyprian im 3. Jahrhundert aufgestellte These, extra ecclesiam nulla salus, außerhalb der Kirche kein Heil. Andererseits muss die Aussage von 1 Timotheus 2,4 folgende beobachtet werden. Gott will, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Und Jesus Christus hat sich als Lösegeld hingegeben für alle. Gottes Heilswille und Jesu Erlösungstat sind universal ausgerichtet, nicht partikulär. Sollte Gottes allgemeiner Heilswille nur ein frommer Wunsch sein, für die er keine Realisierung wüsste? Einmal hat man die exklusive Interpretation von 3,5, also wer nicht getauft ist, kommt nicht zum Heil, unter Heranziehung anderer Bibelstellen eingeschränkt. Dem Schächer zum Beispiel wurde ohne Taufe das Heil verheißen. Auch die Bluttaufe der Märtyrer wurde immer als Ersatz für die Wassertaufe anerkannt. Schließlich muss berücksichtigt werden, dass der Satz außerhalb der Kirche kein Heil im Altertum und im Mittelalter im Zusammenhang mit Glaubensspaltungen und sakramentsfeindlichen Sekten formuliert wurde. Nicht zielt der Satz auf Menschen, die von der Kirche nichts wissen konnten und schuldlos von ihr getrennt sind. Papst Pius der IX. Verbindet den Grundsatz außerhalb der Kirche kein Heil mit dem Entschuldigungsgrund der Ignorantia invincibilis, der unüberwindlichen Unkenntnis. Wer also nichts davon weiß, den trifft keine Schuld. Nun zum Zweiten Vatikanum. Diese Überlegungen zeigen, dass die Kirche sich immer des Missionsauftrags bewusst war. Besonders dann, wenn hautnah die Existenz nichtchristlicher Völker erlebt wurde. So hat man nach der Entdeckung Amerikas und auch der Entdeckung der Kolonialvölker Afrikas immer auch versucht, diese Völker zu missionieren. So hat es die Kirche im Altertum gemacht mit dem Römischen Reich. Nachher wurden die Stämme der Germanen missioniert, bis hinauf in den hohen Norden. Anschließend wurde den slawischen Völkern das Evangelium verkündet, und zwar vom Westen aus, den Polen und Böhmen, vom Byzanz aus, den Ukrainen und Russen. Die Entdeckung Amerikas und des Seewegs nach Indien ließ die Christen neue Aufgabenfelder erkennen. Franz Xaver kam im 16. Jahrhundert bis nach Japan. Im 19. Jahrhundert trat Afrika als Missionsgebiet ins Blickfeld. Johannes Paul II. Stieß in Indien auf Widerspruch, als er im 3. Jahrtausend die Missionierung Asiens zum Auftrag machte. Wenn ich die Geschichte recht interpretiere, war für die westliche katholische Kirche die östliche Orthodoxie und der südöstliche Islam ein Hindernis, die Missionsmöglichkeiten in Asien und Afrika wahrzunehmen. Erst als diese Grenze auf dem Seeweg umfahren werden konnte, nahm die Missionstätigkeit wieder zu. Dem Zweiten Vatikanum zufolge sind jene, die das Evangelium noch nicht empfangen haben, wörtlich auf das Gottesvolk auf verschiedene Weise hingeordnet. Deshalb werden zuerst das von Gott berufene Volk des Alten Bundes genannt, dann die Muslime, die sie zum Glauben Abrahams bekennen und den einen Gott anbeten, den Barmherzigen, aber auch die anderen, die in Schatten und Bildern den unbekannten Gott suchen. Aus solchen ist Gott nicht ferne. Dann wird sogar im Hinblick auf die Atheisten gesagt, Die göttliche Vorsehung verweigert auch denen, die zum Heil notwendige, das zum Heil notwendige nicht, die ohne Schuld noch nicht zur ausdrücklichen Anerkennung Gottes gekommen sind, jedoch nicht ohne die göttliche Gnade ein rechtes Leben zu führen, sich bemühen. Doch wird die Eitelkeit der menschlichen Gedanken nicht ignoriert, welche mehr der Schöpfung als dem Schöpfer dienen und die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen. Ohne Gott sei der Mensch der Verzweiflung ausgesetzt. Schon deshalb muss die Kirche zur Ehre Gottes und zum Nutzen des Heils der Menschen die Mission fördern, zu der sie von Gott aufgefordert ist. In der Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen, lateinisch Nostrae Tate, in unserer Zeit, so beginnt diese Erklärung, werden diese Gedanken ausführlicher dargestellt. Es geht hier nicht um das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Einzelnen, also der Kirche zu dem ganz bestimmten Muslim oder Juden oder Buddhisten, sondern zu den nichtchristlichen Religionen. Auf die verschiedenen Entwürfe zu diesem Dekret, das anfänglich auf das Verhältnis von Juden und Christen fixiert war, soll hier nicht näher eingegangen werden. Artikel 1 verweist auf das Zusammenwachsen der verschiedenen Völker zu einer Gemeinschaft. Sie haben in Gott denselben Ursprung und dasselbe Ziel. Seine Vorsehung und seine Heilsratschlüsse erstrecken sich auf alle Menschen. Diese Menschen erwarten von den Religionen Antwort auf die ungelösten Fragen des menschlichen Daseins. Wörtlich, was ist der Mensch? Was ist Sinn und Ziel unseres Lebens? Was ist das Gute? Was die Sünde? Woher kommt das Leid? Und welchen Sinn hat es? Was ist der Weg zum wahren Glück? Was ist der Tod, das Gericht und die Vergeltung nach dem Tod? Und schließlich, was ist jenes letzte und unsagbare Geheimnis unserer Existenz, aus dem wir kommen und wohin wir gehen? Hier werden die gemeinsamen Fragen aller Menschen genannt, auf die von den verschiedenen Religionen Antworten erwartet werden. Artikel 2 geht auf die verschiedenen Erfahrungen der Völker hinsichtlich einer verborgenen Macht, auch einer höchsten Gottheit oder sogar eines Vaters ein. Der Hinduismus sucht in unzähligen Mythen, aszetischen Lebensformen und vertrauender Zuflucht zu Gott Befreiung von der Enge und Beschränktheit unserer Lage. Der Buddhismus erkennt das radikale Ungenügen der Welt und sucht einen Weg zur höchsten Erleuchtung. Die Religionen suchen der Unruhe des Herzens auf verschiedene Weise zu begegnen. Das Konzil erkennt Wahres und Heiliges in den Religionen an. Es ist ein Strahl, dieses Wahre und Heilige also, es ist ein Strahl jener Weisheit, jener Wahrheit, die alle Menschen erleuchtet. Die katholische Kirche verkündet jedoch unablässig Christus, der ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, indem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens finden. Die Religionen erkennen also einen Strahl jener Wahrheit, die in Christus in ihrer Fülle leuchtet. Mit Klugheit und Liebe sollen die Christen Gespräche mit den Bekennern anderer Religionen führen, das Wertvolle bei ihnen anerkennen und das Zeugnis des christlichen Glaubens geben. Artikel 3 befasst sich mit den Muslimen. Sie beten Gott an als den Einzigen, den Lebendigen, Barmherzigen, Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der zu den Menschen gesprochen hat. Sie unterwerfen sich Gottes verborgenen Ratschlüssen, so wie Abraham sich unterworfen hat, auf den sich der islamische Glaube gerne beruft. Sie verehren Jesus als Propheten, wenn auch nicht als Gott. Verehren die jungfräuliche Mutter Maria. Sie erwarten die Auferstehung und das Gericht und verehren Gott durch Gebet, Almosen und Fasten. Dieser Artikel wirft die Frage auf, ob die Erklärung das Wesen und den Umfang des Islams trifft. Die einen kritisieren, es wäre ignoriert worden, dass im Koran Jesus auch Wort Gottes und Geist Gottes genannt wurde. Allerdings hätte diese Erwähnung zu Interpretationsschwierigkeiten geführt. Andere bemängeln das Schweigen über die muslimische Moral, etwa die Polygamie und die Verstoßung der Frau durch eine reine Willenserklärung des Mannes. Auch das Schweigen über Mohammed fällt auf. Man wollte offensichtlich dem Wunsch nach einem Dialog keine starken Schwierigkeiten voranstellen. Die unterschiedliche Sicht Jesu, Gott oder Prophet, wird aber nicht verschwiegen, damit auch nicht die unterschiedliche Sicht des Monotheismus, also zwischen dem streng monotheistischen oder dem trinitarischen Monotheismus. Ob der Anknüpfungspunkt bei den Glauben an den Gott Abrahams und den drei Zeugen der monotheistischen Offenbarung geschichtlich und theologisch überzeugt, denn die Entwicklung führt auseinander und Galater 3,16 schließt mehrere Nachkommen Abrahams aus der Verheißung aus. Das sei hier dahingestellt. Insgesamt muss man jedoch anerkennen, dass Artikel 3 im Vergleich zu den fernöstlichen Religionen die meisten Gemeinsamkeiten zwischen Christentum und Islam herausarbeiten kann. In Artikel 4 gedenkt das Konzil der geistlichen Verbindung des Volkes Gottes, des neuen Bundes mit dem Stamm Abraham. Der Glaube der Kirche hat bei den Patriarchen und Propheten begonnen. Der Auszug aus der Knechtschaft Ägyptens bildet das Heil vor. In den von diesen Wurzeln genährten Ölbaum sind die Heiden als wilde Schösslinge eingepfropft worden. Christus, unser Friede, hat Juden und Heiden durch das Kreuz versöhnt und beide in sich vereinigt. Christus ist Jude, Sohn der Jungfrau Maria. Auch die Apostel und die ersten Jünger stammen aus diesem Volk. Obwohl die Juden die Zeit der Heimsuchung nicht erkannten und nicht wenige sich der Ausbreitung des Evangeliums widersetzt haben, werden sie immer noch um der Väter willen von Gott geliebt. Denn diese Gnadengaben und seine Berufung sind unwiderruflich. Obgleich die jüdischen Obrigkeiten auf den Tod Jesu gedrungen haben, kann man diese Ereignisse weder allen Juden damals noch den heutigen Juden zur Last legen. Das Konzil fordert aufgrund des gemeinsamen geistlichen Erbes gegenseitige Kenntnis und Achtung und beklagt auf Antrieb der religiösen Liebe des Evangeliums alle Verfolgungen und Manifestationen des Antisemitismus. Christus ist um der Sünde aller Menschen willen gestorben, damit alle das Heil erlangen. Das Kreuz ist Zeichen der universalen Liebe Gottes. Artikel 5 unterstreicht die Einheit von Gottes und Nächstenliebe. Jede Diskriminierung eines Menschen wegen Rasse, Farbe, Stand oder Religion widerspricht dem Geist Christi. Jetzt bitte ich um eine kurze Musikpause. Musik. In der Kirchenkonstitution Nummer 16 wird die Heilsmöglichkeit aller Menschen gelehrt. In einer Zeit, wo der atheistische Kommunismus ein Drittel der Menschheit beherrschte, wird in diese Betrachtung auch der Atheismus einbezogen. Auch der Atheist ist nicht von vornherein vom Heil ausgeschlossen. Viele Zeitgenossen vertreten die Meinung, alle Religionen wären gleich und Wege zum ewigen Heil. Mag sein, dass sich manche für diese Auffassung auf das Konzil berufen. Davon sagen aber die vorgestellten Texte nichts. Die Meinung von der Gleichheit aller Religionen ist wohl vom heutigen Relativismus und von der Aufklärung her zu verstehen. Man bringt dazu den Vergleich mit einer blumenbedeckten Wiese. Die Blumen haben jeweils verschiedene Farben und Gestalten, aber alle sind für sich schön. Oder man verweist auf die Geheimnishaftigkeit des transzendenten Gottes. Wir könnten deshalb immer bloß eine Seite Gottes erkennen, ihn aber nie so, wie er ist. Die Religionen entsprechen dieser Auffassung zufolge den verschiedenen Aspekten des unzugänglichen Gottes. Wenn alle Religionen gleich sind, führen Islam oder Hinduismus genauso in die ewige Seligkeit wie der christliche Glaube. Eine Mission wird unter diesen Voraussetzungen sinnlos. Deshalb sagen auch manche Theologen, Ziel der Mission wäre nicht mehr, wie nach Matthäus 28, 19, alle Menschen und Völker zu Jünger Jesu zu machen, sondern den Buddhisten zu einem besseren Buddhisten, den Muslim zu einem besseren Muslim und den Christen zu einem besseren Christen zu machen. Ein Mitglied eines Missionsordens sagte mir vor Jahren, diese Ansicht hätte in seinem Orden in Japan mehr Missionare zum Austritt veranlasst als etwa das Zölibatsproblem. Mission wird bei solchen Annahmen sinnlos. Darin wird auch der Grund liegen, weshalb bei vielen unterschwellig Angst vor einer Unterwanderung oder Verfremdung durch Türken herrscht, aber niemand daran denkt, sie zu missionieren und dadurch zu integrieren. Das Konzil scheint solche Fehlschlüsse und Ausfälle geahnt zu haben. Denn unmittelbar nach Artikel 16 in Lumen Gentium, wo von den Heilschancen der Mitglieder anderer Religionen und sogar der Atheisten gesprochen wird, wird in Artikel 17 an die Sendung des Sohnes durch den Vater und der Apostel durch Jesus Christus erinnert, alle Völker zu lehren und zu taufen. Ebenso wird in Artikel 2 von Nostra Aetate die Verpflichtung der Kirche zur Verkündigung des Evangeliums betont. Schließlich hat das Konzil ein eigenes Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche erlassen. Ad Gentes heißt dieses Dekret. Entscheidend sind die Artikel 2 bis 9, die eine theologische Grundlegung der Mission bieten. Gleich zu Beginn heißt es, die pilgernde Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch, da sie selbst ihren Ursprung aus der Sendung des Sohnes und der Sendung des Heiligen Geistes herleitet, gemäß dem Plan Gottes des Vaters. Dann wird dieser Plan erklärt, Gott wäre also quellhaft die Liebe, und diese quellhafte Liebe des Vaters zeige sich in Gott, als der ursprungslose Ursprung ist, aber den Sohn zeugt und durch den Sohn den Heiligen Geist hervorbringt. Und nun in seiner Güte aus freien Stücken und gnadenweise auch uns Menschen erschaffen hat und zur Teilnahme an seinem Leben beruft. Die Mission ist Aufgabe der Hierarchie unter Beten und Mitwirken der ganzen Kirche. dann wird Jesus Christus als der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen herausgestellt und damit auch die Notwendigkeit des Glaubens und der Taufe und der Kirche. Ohne sie gibt es keine Rettung, wenn Gott Menschen, die das Evangelium ohne ihre Schuld nicht kennen, auf Wegen, die er weiß, zum Glauben führen kann. Also, es ist die Rede von Menschen, die ohne Schuld Gott nicht kennen oder auch von Christus nichts gehört haben, die auf Wegen, die nur Gott kennt, zum Glauben gelangen können und zum ewigen Heil. Die Missionstätigkeit, wird dann gesagt, fördert auch die zwischenmenschlichen Beziehungen wie Frieden und die Überwindung von gesellschaftlichen Schranken, die durch die Sünde errichtet werden, und führt zur Freiheit und Fortschritt. Also auch der Gedanke, Mission will nicht Spaltungen und Spannungen zwischen den Menschen erzeugen, sondern Mission will ja immer auch schon auf irdischen Wegen in dieser Welt den Frieden bringen, die Übereinkunft und helfen, dass die Menschen, soweit es geht, glücklich werden. Zum Beispiel, wenn in den Missionen Schulen gebaut werden oder Krankenhäuser errichtet werden. Das alles will ja auch menschliche Not verhindern. Da nur demjenigen die Heilschancen zuerkannt werden, der schuldlos vom Evangelium nicht gehört oder genauer nicht so gehört hat, dass er davon berührt worden wäre, bleibt die Singularität Jesu Christi als des einzigen Erlösers aller gewahrt. Alle Menschen sind, ob sie es wissen oder nicht, auf Jesus Christus hingeordnet. Durch ihn und auf ihn hin ist alles erschaffen. Kolosserbrief 1,16. So kann Mission richtig verstanden und betrieben nie eine Verfremdung des Menschen sein, weil ja alle durch Christus und auf ihn hin angelegt sind. Daher wird das Gute im Herzen des Menschen und in den Kulturen der Völker durch die Mission nicht zerstört, sondern vollendet. Sie ist deshalb auch ein Dienst am Menschen. Wie aber wird das Heil vermittelt, wenn die nichtchristlichen Religionen als solche keine Heilswege sind? Nicht alle Religionen sind gleicherweise Heilswege, aber in ihnen findet sich, wie Artikel 2 von Nostra Aetate lehrt, Wahres und Heiliges, das auch die katholische Kirche anerkennt. Dieses Wahre ist ein Strahl jener Wahrheit, die alle Menschen erleuchtet. Diese Wahrheit ist Jesus Christus, der nach Johannes 14,6 der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. In ihm finden die Menschen die Fülle des religiösen Lebens. Zum Heil führt also letztlich die Wahrheit Jesus Christus, in dem die Fülle aufleuchtet, die aber auch rudimentär in den verschiedenen Religionen aufstrahlt. Das Konzil geht also von der katholischen Fülle aus, die sich in den nichtchristlichen Konfessionen in der bekannten Kurzformel et sowohl als auch Schrift und Tradition, Glaube und Vernunft zum Beispiel, ausdrückt und nicht im Out-Out, entweder oder. Das für die christlichen Konfessionen gebrauchte Modell, wonach die Kirche Christi in der katholischen Kirche verwirklicht ist, aber auch außerhalb ihres Gefüges vielfältige Elemente der Heiligung und der Wahrheit zu finden sind, die als der Kirche Christi eigene Gaben auf die katholische Einheit hindrängen, lässt sich auch auf der Ebene der Religionen anwenden. Sie sind zwar selbst nicht Heilswege, bergen aber Wahres und Heiliges, das zum Heil führen kann und das auch zur Kirche Christi hinführen kann. Wenn also das Konzil von verschiedenen Weisen der Hinordnung der Menschen, die das Evangelium noch nicht empfangen haben, auf das Gottesvolk spricht, kann dieses wahre und heilige als implizites Verlangen nach der Offenbarung verstanden werden, das als Brücke zur expliziten Fülle gelten kann. Das Konzil hält deshalb klar an der Höchstoffenbarung Gottes durch Jesus Christus als Gottes Sohn und an der Notwendigkeit der Mission fest, ohne damit die Heilschancen außerhalb der Kirche bei schuldloser Unwissenheit in Frage zu stellen. Allerdings muss man bedenken, dass das Konzil im Vertrauen auf die positive Eigenwirkung der Wahrheit und in der Absicht, eine interreligiöse Bewegung und Begegnung anzustoßen, manche negativen Erscheinungen der Religionen nicht ansprechen wollte. Also, um ein Gespräch nicht von vornherein zu erschweren, hat man negative Seiten der Religion nicht angesprochen. Man könnte etwa nennen, die Menschenopfer bei den Inkas, das Thema heilige Kriege, Polygamie. Zum Schluss sei noch ein Problem des interreligiösen Zusammenseins besprochen. Ist es Vertretern verschiedener Religionen möglich, gemeinsam zu beten? In Kindergärten, Schulen und bei interreligiösen Treffen stellt sich das Problem hautnah. Soll man gemeinsam beten oder das Gebet ausfallen lassen und somit zu einer Säkularisierung und Verweltlichung, zu einer Welt ohne Gott beitragen? Nicht wenige werden aus verschiedenen Gründen für ein gemeinsames Gebet plädieren. Vielleicht sogar auf das Gebetstreffen von Assisi 1986 verweisen, das einige Fortsetzungen dann gefunden hat, zu dem der Papst die Repräsentanten der verschiedenen Religionen eingeladen hatte. Manche warfen dem Papst Götzendienst vor. Jedoch, wer sich nicht von den Kommentaren mancher Fernsehreporter täuschen ließ und von manchen Entgleisungen bei der Durchführung absieht, muss erkennen, man ist zusammengekommen, um auf die Friedenspflicht auch der Religionen, die so häufig Anlass zum Krieg gegeben haben, zu verweisen, hat aber nicht gemeinsam gebetet, sondern jede Religionsgruppe für sich. Die Frage stellt sich nämlich, zu welchem Gott soll gebetet werden? Man kann nicht gemeinsam Gott anrufen, wenn zum Beispiel die Grundstruktur des Gebets lautet, im Heiligen Geist durch den Sohn vor dem Vater und die Muslime die Dreifaltigkeit ablehnen. Oder wenn andere Personen Gott mehr als apersonale Urmacht erkennen, also sozusagen als ein übergewaltiges Es. Das Schlagwort, wir haben alle den gleichen Gott, entspringt einem relativierenden Synkretismus. Obwohl wir Christen mit den Juden die gleichen Psalmen als inspiriertes Wort Gottes beten, schließen wir es immer mit einem Ehre sei dem Vater. Die trinitarische Perspektive gehört zum christlichen Gebet. Das Verhalten in religionsgemischten Gruppen soll also nicht von Gleichgültigkeit bestimmt sein. Mutter Teresa, die sterbende Hindus von der Straße aufgelesen hat, damit sie wenigstens beim Tod Liebe erfahren, sagte zu ihrem Patienten, jetzt betest du zu deinem Gott und ich zu meinem. Hier, wie beim Friedenstreffen in Assisi, wurden sowohl die Unverwechselbarkeit christlicher Identität, gerade beim Beten, und auch der Respekt vor der religiösen Überzeugung und dem Gebet der Nichtchristen gewahrt. Die Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre Dominus Jesus über die Einzigkeit Einheit und Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche wendet sich gegen falsches Toleranzverständnis und gegen den Verzicht auf die Wahrheitsfrage. Kardinal Ratzinger erklärte damals in einem Kommentar, wenn die Wahrheitsfrage nicht mehr gestellt wird, dann unterscheidet sich das Wesen der Religion nicht mehr von ihrem Nichtwesen. Hebt sich der Glaube nicht mehr ab vom Aberglauben, die Erfahrung nicht mehr von der Illusion. Ohne Wahrheitsanspruch wird schließlich auch der Respekt vor anderen Religionen widersprüchlich und sinnlos, weil es kein Kriterium gibt, um festzustellen, was in einer Religion positiv ist, um es von dem zu unterscheiden, was negativ oder Frucht des Aberglaubens oder der Täuschung ist. Es wird dann die Aussage der Enzyklika Redemptoris Missio aufgegriffen, wörtlich, was immer der Geist im Herzen der Menschen und in der Geschichte der Völker, in den Kulturen und Religionen bewirkt, hat die Vorbereitung der Verkündigung zum Ziel. Der Text bezieht sich ausdrücklich auf das Handeln des Geistes auch in den Religionen. Diese Überzeugung von der Fülle, der Universalität und der Endgültigkeit der Offenbarung Gottes im christlichen Glauben entspringt nicht einem angemaßten Vorrang, sondern dem Geheimnis Jesu Christi, der wahrer Gott und Mensch ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
In unserer heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol hörten wir Professor Anton Ziegenhaus zu der Frage Kirche und nichtchristliche Religionen. Was sagt das Zweite Vatikanum dazu? Professor Ziegenhaus, vielen herzlichen Dank für Ihren sehr dichten, sehr informativen Vortrag. Vielleicht knüpfen wir am Ende des von Ihnen Gesagten an, nämlich die zwei großen Stichworte sind eigentlich gefallen, Wahrheit und Frieden. Wenn man sich das, die Texte des Zweiten Vatikanums anschaut und dann vielleicht auch die Verlautbarungen, die Äußerungen der Päpste der letzten 100 Jahre, dann kann man sich irgendwie des Eindrucks nicht erwehren, dass hier immer wieder diese beiden Dinge mit einer Stimme betont werden. Dass gesagt wird, es gibt für Menschen, für ihr Leben, brauchen sie zwei Dinge wie die Luft zum Atmen, nämlich Wahrheit und Frieden. Und da kommen dann gerade ja in unseren Tagen wird dann wieder gesagt, ja, aber genau das ist der neuralgische Punkt, das bringt ihr nämlich, ihr monotheistischen Religionen, bringt das eigentlich nicht miteinander zusammen. Also wo die Wahrheit, sobald jemand mit der Wahrheit auftaucht, da kann man die Uhr danach stellen, dass dann irgendwann auch der Unfriede auftaucht. Ist das, Herr Professor, am Ende doch theologische Augenwischerei, was wir betreiben? Können wir eigentlich beides gleichzeitig haben, Wahrheit und Frieden?
Ja, natürlich. Was soll denn ein Friede sein, der überhaupt keine Wahrheit kennt? Der sagt, Wahrheit ist belanglos, überflüssig. Denn dann kann man überhaupt nicht unterscheiden zwischen Glauben und Aberglauben, wie es Kardinal Ratzinger in dem Kommentar zu Dominus Jesus ausführt. Wir können dann gar nicht mehr sagen, ist das, was ich empfinde, nun eine echte Glaubenserfahrung oder bloß eine Illusion. Also man kann davon nicht absehen, aber umgekehrt ist es zwar richtig, was Sie sagen und was auch das Empfinden vieler Menschen ist, dass dort, wo Religionen sind und wo sie überzeugend oder mit Überzeugung und intensiv gelebt werden, dass dann es zum Unfrieden führt. Aber dieser Eindruck ist eigentlich nicht den Religionen anzulasten. Ich gebe zwar zu, dass es auch Heißsporne gibt, die aus religiösen Motiven handeln, aber meistens wird da die Religion missbraucht. jetzt will ich nicht sozusagen eine geschichtliche Frage aufwerfen, aber wenn wir denken an den Krieg da mit in, über Serbien da, es war ungefähr Ende des letzten Jahrhunderts, ich glaube in 99 oder 98er Jahren, dort ist doch die Religion missbraucht worden. Es war doch Milosevic ein waschechter Kommunist. Keiner, der etwas der Religion zuliebe tun wollte, sondern man hat die Religion nun ausgenutzt, um nun die eigene Macht, die politische Macht auszubreiten. Und das hat nichts mit Religion zu tun, das war politischer Expansionismus, also Machtstreben. Da muss man sehr vorsichtig sein. Es scheint oft die Religion schuld zu sein, aber in Wirklichkeit sind andere hintergründige Motive am Werk. Man versteckt sich hinter der Religion. Also, dass die Religion zum Unfrieden führen muss, das ist zwar vorgekommen und kommt vor, aber man darf es auch nicht übertreiben.
Dennoch erlehrt ja die Erfahrung, dass es natürlich auch gerade für Missionare auch eine große innere Spannung ist. Dass auf der einen Seite hat man den Hintergrund des Heilswillens für alle und auf der anderen Seite muss man auch gewisse Rückzüge akzeptieren. Man muss dann auch sagen, also Mission ist nicht gleich Mission. Wie hält man diese Spannung aus zwischen, wie gesagt, dieser Forderung einerseits Wahrheit, andererseits Frieden? Eine gewisse Spannung herrscht doch da.
Eine gewisse Spannung herrscht, ja, das ist klar. Und man muss sie immer mit Vorsicht, mit Fingerspitzengefühl auch die Wahrheit vertreten, aber andererseits auch mit Entschiedenheit. Das ist immer das Problem, ich glaube, an diesem Problem kommt kein Mensch vorbei. Auch Eltern werden ihren Kindern gegenüber das Problem spüren, dass die Kinder eine Forderung, einen Wunsch äußern und die Eltern stellen fest, der Wunsch führt das Kind in die Irre auf einem falschen Weg. Sie werden es nicht erlauben. Sie werden trotzdem aber versuchen müssen, dem Kind nun beizubringen, dass es nicht reiner Egoismus oder Autoritarismus ist, wenn man jetzt nicht nachgibt. Und in diese Situation kommt eigentlich jeder Mensch.
Und diese Eltern werden auch nicht aufhören, das Kind zu lieben.
Ja. Das ist einfach die Spannung, in der man lebt, dass wir zur Wahrheit und zur Liebe verpflichtet sind. Ohne Wahrheit wäre es gleich, wohin ich gehe. Wir können doch im Alltag schon nicht ohne Wahrheitsfrage leben. Also, wenn ich in den Zug hineinsteige, möchte ich wissen, führt mich der zu meinem Ziel oder führt er mich weg? Und wie ich einem, der einsteigt und ich stelle fest, der möchte ja woanders hin, aufmerksam machen würde, du bist auf falschem Weg, steig nochmal aus. So muss ich auch hier jemand den Weg zeigen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass diese Missionierung den Völkern, den nichtchristlichen Völkern sehr viel Großartiges gebracht hat. Herr Dorn, ich kann das jetzt nicht in der Kürze der Zeit erklären. Ich möchte bloß einige Hinweise geben. Die Inkas hatten Menschenopfer. Und ein Menschenopfer ist natürlich für jede Familie, die nun ein Kind hergeben muss, damit es geopfert wird, eine Belastung, ist fast eine Zumutung. Und keine Familie wird ohne innere Angst der Wahl entgegensehen, dass jetzt ihr Kind vielleicht hier genommen wird. Aber die Inka-Religion hatte im Kern diese Menschenopfer so abgelehnt, dass die Inkas und auch die Azteken in Mexiko christlich geworden sind, trotz der Gräueltaten der Spanier. Also man hätte eigentlich erwarten müssen, dass die Inkas innerlich das Christentum abgelehnt hätten, wenn die Spanier so wild gehaust haben. Aber sie sind trotzdem zum Christentum gekommen und haben sich taufen lassen. Und zwar zum Großteil auch aus innerer Überzeugung. Denken Sie nur an die vielen Bekehrungen nach den Erscheinungen in Guadeloupe. Ja, also man kann sagen, die Religion hat die Völker von großer Angst befreit. Wie groß ist die Angst vor den Dämonen, vor Zauberern in afrikanischen Stämmen? Das schwindet allmählich, aber durch die Kraft der christlichen Religion. Ich habe mal einen Vortrag gehört unter Dogmatikern und Fundamentaltheologen. Da hat ein Missionstheologe gesprochen und er wurde dann gefragt, ob auch wir Christen etwas von den Naturreligionen lernen könnten. Dann sagt er, ja, die Macht des Dämonischen und des Zauberischen, die kann man hier feststellen. Und diese Macht ist eigentlich überwunden worden durch den Glauben. Also, die Verkündigung bringt nicht nur Spannung, sondern sie bringt auch Frieden, Frieden unter den Menschen und vor allem auch Frieden des Einzelnen mit Gott.
Da sind wir an einer entscheidenden Stelle zu einer anderen Figur des Konzils, die auch für Aufsehen gesorgt hat, diese Elemente der Heiligung und der Wahrheit außerhalb des Christentums. Was hat es jetzt genau damit auf sich? Wenn man das von außen betrachtet, dann könnte man ja eigentlich so ein bisschen sagen, naja, ist denn da bei euch was mit der Offenbarung unvollständig geblieben oder so? Wie kommt das, dass da jetzt außerhalb eurer Offenbarungswahrheit dann noch Elemente der Wahrheit sein sollen? Vielleicht, wenn Sie uns das nochmal erklären.
Ja, also wenn man es jetzt von christlichem Standpunkt erklären will, dann kann man verweisen auf Stellen in der Schrift, etwa im Johannesprolog, wo es heißt, in ihm, im Logos, im Wort, das von Anfang an war, das bei Gott war, ist alles erschaffen. Und im Kolosserbrief, die Stelle, die ich auch zitiert habe, alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Es ist Christus gemeint. Wenn nun die ganze Welt sozusagen in einen christologischen Rahmen, in eine christologische Entwicklung eingespannt, eingebaut ist, dann widerspricht eigentlich keine Wirklichkeit, nichts Wahres in dieser Wirklichkeit. Jesus Christus. Es gibt hier keine Spannung, sondern alle Wirklichkeit hat irgendwie christologische Spuren. Und nun sagt das Konzil, die Religionen, die sicher etwas Wahres und Heiliges haben, das kann man auch feststellen, etwa der Buddhismus, der also eine starke Askese kennt, eine Selbstbeherrschung, eine Selbstüberwindung, dass hier nun auch etwas Wahres dran ist, das uns nicht fremd ist. Und woher kommt nun das? Das sind nun Spuren jener oder Strahlen jener Wahrheit, die Jesus Christus ist. Und insofern sagt das Konzil, was echt und was wahr und was heilig ist in den anderen Religionen, das ist etwas, das wir Christen nicht nur anerkennen, sondern von dem sagen wir auch, es ist etwas Gemeinsames. Es geht auf Christus zurück und es ist etwas Gemeinsames, was uns damit verbindet. Es ist eigentlich der Anknüpfungspunkt auch für eine echte Mission. Man kann ja nicht einfach kommen und sagen, jetzt rede ich euch von einem Christus, sondern es muss ja auch bei den Hörern dieser Verkündigung ein Anknüpfungspunkt da sein. Und dieser Anknüpfungspunkt ist bei allen Menschen schon irgendwie gegeben. Und sie haben hier etwas Wahres und Echtes. Und wer sich daran hält und von Christus noch nichts weiß, dem wird dieses Wahre und Heilige eine Wegweisung sein.
Also ungeachtet aller Christus-Zentriertheit dieses Arguments, es ist eigentlich ein philosophischer Gedanke, dass sowas möglich ist, diese Wahrheit außerhalb.
Ich weiß jetzt nicht, was Sie unter philosophischer Gedanke verstehen. Ich würde einfach sagen, es ist ein Gedanke, der denkerisch vermittelt werden kann. Mhm. Das Denken ist ja nicht sozusagen eine philosophische Disziplin unter den vielen wissenschaftlichen Disziplinen, sondern das Denken ist etwas, was allen Wissenschaften und auch eigentlich jedem Menschen zu eigen ist.
Mhm. Professor Ziegenhaus, heutzutage wird ja oft von Religion gesprochen in einem Sinn, den vielleicht das Konzil noch gar nicht im Blick hatte. Die schienen identifizierbar zu sein. Wir haben erstens dann die Muslime genannt, wir haben die Juden genannt, wir haben sozusagen einen Überblick über Religionen, wie wir sie vorfinden. Heutzutage kommt es ja öfter vor, dass eigentlich alles und jedes so als Religion durchgehen kann, sei es eine Wellness-Meditation oder auch meinetwegen ein Besuch der Love Parade oder so, also überall, wo es so ein bisschen nach Sinn riecht, da wird dann sofort Religion identifiziert. Ist so etwas eigentlich auch von den konziliaren Äußerungen getroffen, so ein Phänomen, oder kann man das da nicht einfach einordnen?
Also, ich glaube nicht, dass das Konzil daran gedacht hat. Es setzt schon einiges voraus, wenn sie von Religion spricht, es gehört dazu irgendwie ein Wesen, ob es personaler Art ist oder mehr sachlicher, also eshafter Art, eine als Kraft, als Urkraft zu verstehen ist, also als ein Es oder als ein Du, so etwas, was man dann Gott nennt, setzt es schon voraus, würde ich schon annehmen. Dann zur Religion gehört sicher auch die Frage Sinn des Lebens, woher und wohin. Diese Frage woher und wohin wird eigentlich bei einer Love Parade nicht gestellt, wenn ich recht sehe. Also ich kenne mich da nicht so aus, aber ich habe noch nie gelesen, dass also die, wenn sie da eine Love Parade machen, sich über den Sinn meditiert haben. Wellness ist dann eigentlich mehr Selbstgenuss. Also Erfahrung einer gewissen Wohligkeit, eines gewissen, ja, wie soll ich jetzt sagen, eines Wohlseins und einer Gesundheit, aber das hat eigentlich nichts mit der Frage nach dem Woher und Wohin, nach dem Sinn des Leidens, das stellt ja das Konzil schon heraus, also in Nostra Aetate. Und diese Fragen, sagt sie, die verbinden die Menschen. Aber Wellness und Love Parade würde ich hier nicht zu den Religionen zählen.
Eine abschließende Frage. Wir denken ja oft nur daran, wie es eigentlich von außen wirkt, wie es von außen wahrgenommen wird. Jetzt mal die Frage, hat diese Auseinandersetzung der Kirche auch im Konzil, hat sich dadurch in der Kirche etwas verändert? Was ist dadurch neu geworden, auch innerkirchlich, unter uns Getauften?
Ja, sagen wir mal, es hätte sich was ändern dürfen oder etwas ändern können. Zunächst einmal, dass wir den anderen Religionen auch eine Daseinsberechtigung zuerkennen. Nicht eine totale Identifikation mit ihnen vornehmen, aber sie haben eine Daseinsberechtigung, weil sie auch etwas bringen, was sie zur Wahrheit und zum ewigen Ziel hinführt. Und das ist doch etwas Großartiges, wenn man von einem Menschen und seiner Religion sagen darf, er kann so zu seinem Ziel kommen. Immer jetzt vorausgesetzt, wenn er schuldloserweise nicht von Christus weiß. Aber diese Anerkennung ist eigentlich doch auch eine Anerkennung dieses Menschen seiner ewigen Würde. Wenn man heute so viel von Menschenrechten spricht, da muss man sagen, die Würde des Menschen und seine Rechte ist begründet theologisch in der Gottebenbildlichkeit und in der ewigen Bestimmung des Menschen. Dass er also nicht ein Wesen für 50 oder 100 Jahre ist, sondern ewig. Und diese Würde muss man dann auch den anderen Religionen und den anderen Menschen dieser Religion zuerkennen. Und ich glaube, damit ist sehr viel erreicht und sehr viel Respekt diesen Menschen dargebracht.
Einen Anrufer, eine Anruferin haben wir noch. Grüß Gott.
Grüß Gott, mein Name ist Fabianek, ich rufe aus Dortmund an und mir fehlt eigentlich eine Aussage zu dem Satz aus dem Johannesevangelium: Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das sagt Jesus. Ich wäre interessiert zu hören, wie Herr Professor Ziegenhaus dazu Stellung nimmt. Ich lege auf.
Danke, wiederhören.
Ja. Also dieses Thema habe ich schon angesprochen, als ich eingangs gesagt habe, dass Jesus im Johannes 3,5 sagt, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann nicht in das Reich Gottes kommen. Das heißt, die Notwendigkeit der Taufe und die Notwendigkeit des Christusbezugs. Nun, Ihr Bibelwort will sagen, dass tatsächlich Jesus der Weg zum Vater ist und aus ihm es keinen Weg zum Vater gibt. Das ist auch wird auch vom Zweiten Vatikanum festgehalten. Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich habe das auch zitiert. Es geht aber darum, was geschieht mit denen, die nicht bewusst von diesem Weg zum Vater wissen und schuldloserweise nicht davon wissen. Dass es das gibt, kann man sich ja leicht vorstellen. Nehmen wir die vielen Menschen, die in Amerika gelebt haben vor der Entdeckung Amerikas. Nehmen Sie den Tibetaner, der wird vielleicht auch heute noch nicht viel von Christus wissen. Also es geht darum, wer von Christus weiß, der muss diesen Weg gehen. Wer nicht davon weiß, der weiß schuldloserweise nichts davon. Und deshalb ist für ihn auch Christus der Weg. Er geht einen Christusweg, aber er weiß es nicht. Er hat den Erlöser Christus. Er ist für alle gestorben. Aber dieser Christus, aber er weiß nichts von dieser Erlösung. Aber objektiv ist Christus für alle gestorben. Er kommt nur durch Christus zum Vater, auch wenn er nichts davon weiß.
Nochmal danke für Ihre Frage. Und vielen herzlichen Dank, Professor Ziegenhaus, dass Sie heute Abend in der Credo-Sendung sich die Zeit genommen haben für dieses wirklich spannende und, wie wir auch gemerkt haben, gar nicht so einfache und auch weiß Gott nicht selbstverständliche Thema. Wenn wir Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen für uns bitten dürften.
Ja, sehr gerne. So bitten wir Gott, dass er auf die Fürbitte seiner Mutter uns allen seinen Segen gebe, den Heiligen Geist sende zu einem echten Glauben. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.